Habt. Wir sind in Lukas Kapitel 14, werden heute Abend das Kapitel abschließen. Wir hatten vor 14 Tagen gelesen, dass Jesus zu Besuch war bei einem Pharisäer und bei dessen Freunden, und wir hatten gelesen, dass sie ihn beobachteten. Und dann haben wir uns gesagt, gut, das wollen wir auch machen, wollen Jesus beobachten, wollen sehen, was wir lernen können in diesen Versen letzten Mittwoch, und hatten dann so einiges gesehen. Wir hatten gelernt von ihm, uns nicht abhalten zu lassen, davon Gutes zu tun. Wir hatten gelernt, uns im Umgang mit unseren Kritikern, dass wir da Sanftmut praktizieren. Wir hatten gelernt, nicht unsere Ehre zu suchen, sondern demütig zu sein, ein Auge zu haben auf die, die am Rand stehen. Und dann hatten wir auch noch gelernt, dass wir nicht nach Ausreden suchen, wenn es um das Reich Gottes geht und um unser Leben mit ihm. Die letzten 10 Verse heute in Kapitel 14, die scheinen mit einem handfesten Widerspruch in der Lehre Jesu zu beginnen. So, endlich. Jetzt haben wir den Widerspruch gefunden und jetzt können wir endlich mitreden mit denen, die sagen, ja, die Bibel ist nicht in allem zuverlässig, da stehen Dinge drin, die sich widersprechen, und die Bibel ist nicht unfehlbar. Damit fangen wir heute an. Ich hoffe, dass jetzt jeder wach ist und aufmerksam ist und gespannt ist, was das wohl für Widersprüche sind. Es geht eigentlich in den ganzen 10 Versen, die wir heute lesen, um das Thema Nachfolge. Da wollen wir gemeinsam drüber nachdenken. Ich bete nochmal. Lieber Herr, wir möchten dir danken, dass wir dein Wort haben. Und wir danken dir, dass wir in unserem Leben die Erfahrung gemacht haben, dass dein Wort vertrauenswürdig ist. Wir möchten dir danken, Herr, dass du heute Abend hier in unserer Mitte bist, wie wir gerade gesungen haben. Herr, du lässt uns nie allein. Du bist da, du bist gut. Du bist der, den wir anbeten, und du bist der, auf dessen Stimme wir hören wollen. Öffne unsere Herzen und unsere Augen, dass wir die Wunder sehen in deinem Gesetz. Amen. Manchmal, dann sehen wir das Leben als Christ gezweiteilt. Oder unser, wie wir mit Jesus unterwegs sind. Der eine Teil ist die Bekehrung. Bekehrung ist wichtig. Wir werden von Jesus zur Rettung gerufen. Wir werden eingeladen. Wer das annimmt, der erhält seinen Platz im Himmel. Dessen Namen wird im Himmel angeschrieben. Der erhält seinen Platz im Himmel. Das ist der erste Teil. Und den zweiten Teil, den wir dann uns vor Augen halten oder ja, den wir sehen, ist die Nachfolge. Wir werden von Jesus zur Nachfolge, in die Nachfolge gerufen. Und wer das annimmt, der empfängt Kraft und der empfängt Lohn im Himmel. Und wir sind Jünger Jesu, die Gnade betonen, unverdientes Geschenk Gottes. Alles in unserem Leben als Christen ist Gnade und wir freuen uns über unser ewiges Heil. Und weil der Ruf der Gnade so was Tolles ist und so was Großartiges ist und Unverdientes und ohne Parallele sonst irgendwo, deswegen denken wir manchmal, na ja, gut, deswegen trennen wir Bekehrung und Nachfolge miteinander, voneinander. So im Sinne von, ja, eine hundertprozentige Bekehrung, die ist unbedingt wichtig. Die ist überlebenswichtig für die Ewigkeit. Die Nachfolge, hundertprozentige Nachfolge, die ist eher freiwillig, weil wir sind ja schon gerettet aus Gnade. Also das ist jetzt nicht die Lehre heute Abend, sondern das ist, wie viele Menschen, viele Christen auch auf der Welt, wie viele Christen denken. Ich las von einem gewissen Mickey Thompson, der war in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts einer der bekanntesten Namen im Autorennsport. Und dieser Mickey Thompson, der baute die schnellsten Autos, aber in den ersten fast 100 Rennen führten seine Autos zwar, weil sie wirklich absolut schnell waren, aber sie kamen nie am Ziel an. Die hatten einen Superstart, die führten eine lange Zeit im Rennen und dann ging irgendwas kaputt. Entweder explodierte der Motor oder Getriebeschaden oder die Vergaser hörten auf zu funktionieren, fielen aus. Die Autos, die starteten schnell und dann versagten sie, kamen nie ins Ziel. Irgendwann hat der Thompson dann auch Rennen gewonnen, habe ich gelesen. Also hatten nicht alle verloren. Und für unser geistliches Leben möchte Jesus nicht nur einen guten Start, sondern er möchte, dass wir am Ziel ankommen und dass wir, ja, dass wir als Überwinder am Ziel ankommen und dass wir nicht nur die Erfahrung haben, gerettet zu sein, sondern auch die Erfahrung, die die Nachfolge Jesu mit sich bringt, nämlich Kraft, Zufriedenheit, Licht in der Finsternis, Stärke in der Schwachheit, Mut in Furcht und Angst. Und das ist das, was Jesus möchte. Der Paulus, der hatte das verstanden. Paulus verstand, dass Bekehrung und Nachfolge sind nicht zwei Teile des christlichen Lebens, sondern die gehören zusammen. Das ist ein Teil. Das ist als ein Teil gemeint. Jemand hat so ein bisschen das Leben des Paulus beschrieben. Er sagt, er kam durch ein dramatisches Ergebnis auf der Straße nach Damaskus zum Herrn. Da hat er sich bekehrt. Erster Teil, wenn man so will. Dann besuchte er eine Wüstenbibelschule. Ist ein Bereich aus dem Leben des Paulus, der oft übersehen wird. Steht im Galaterbrief, dass er sich 3 Jahre zurückzog und mit dem Herrn Zeit verbrachte. Ich meine, der war ja ein alttestamentlicher Experte. Und dann hat er in der Zeit erkannt, gesehen, gelernt, sich offenbaren lassen, wie das Alte Testament sich in Jesus erfüllt. Dann er diente Jesus, trotz viel, viel Not und Verfolgung. Er hat das mal irgendwo aufgezählt, wie oft er gesteinigt wurde und Schiffbruch hatte und im Gefängnis saß und so weiter. Also da war viel Not und Verfolgung. Er war der Europa für das Evangelium erschloss. Und am Ende seines Lebens konnte er sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Glauben bewahrt. Da gehörte in seinem Leben, ist ein Musterbeispiel, kann man fast sagen, dass Bekehrung und Nachfolge eigentlich nicht als zwei Teile gedacht sind, sondern als ein abgerundetes Ereignis, das in unserem Leben stattgefunden hat, die Bekehrung und stattfindet. Als wir vor Jahren geboren wurden, also wir vor Jahren geboren wurden, der eine ein bisschen länger her, der andere noch nicht so lange her, da wurde uns Leben gegeben und unmittelbar danach, als wir auf die Welt gekommen sind, da ging es weiter. Da ging es weiter mit Wachsen und Leben. Wenn wir nur geboren worden wären und es wäre kein Leben da gewesen, kein Wachstum da gewesen, kein Größerwerden da gewesen, kein Lernen da gewesen, dann wären wir eine Totgeburt gewesen. Es gehört zusammen. Jünger werden und als Jünger leben. Bekehrung und Nachfolge. Ein großes Ganzes. Und jetzt kommen wir zum Text über Nachfolge und zu dem großen Widerspruch. Lukas Kapitel 14, Verse 25 bis 35. Wir lesen erstmal den ganzen Text. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Habt ihr die Stelle mit dem Widerspruch entdeckt? Also wenn ihr ihn entdeckt habt, dann nur Mut. Ja, danke. Da heißt es in Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Ich denke, die nächste Frage, die brauche ich nicht zu stellen, die wäre gewesen, was ist der Widerspruch, den man hier sehen kann? Ist offensichtlich, nicht wahr? Hassen? Es sind Jesu Worte vielleicht ihm ein bisschen falsch rausgerutscht? Sind die nicht ein bisschen zu krass? Wir sollen hassen? Und dann heißt es hier, wir sollen Vater und Mutter hassen. Die sollen wir doch ehren, steht doch in der Bibel. Oder unsere Kinder sind doch ein Geschenk Gottes. Die sollen wir hassen. Wir sollen unsere Frau, und ich sage jetzt mal so, die Frau und ihre Männer, wir sollen unsere Ehepartner lieben. Da kommen wir Sonntag noch zu. Wir sollen unseren Ehepartner lieben, Männer, die Frauen, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und hier steht, wir sollen sie hassen. Sollen unsere Brüder und Schwestern lieben. Ich denke, da kann man beides drin sehen, sowohl unsere Brüder und Schwestern in der Familie, als auch unsere geistlichen Brüder und Schwestern. Und dann heißt es hier, wir sollen uns selbst hassen. Hat Jesus uns ein Beispiel dafür gegeben, dass wir uns selbst hassen sollen? Ich wüsste nicht wo. Wenn du am Arbeitsplatz, im Freundeskreis oder sonst wo wärst, und dir würde jemand diesen Abschnitt vorlesen und würde sagen, sag mal, die Bibel sagt, wir sollen die lieben und die Frau lieben und die Kinder lieben und die Feinde lieben und hier steht, wir sollen die alle hassen. Das ist ein Widerspruch. Irgendeine Idee, wie du da möglicherweise antworten würdest? An die zweite Stelle setzen, okay? Okay, was anderes hinter mir zu lassen, wenn Gott mir was vor Augen stellt, was ich machen soll. Gut. Jesus soll immer wichtiger sein als der Nächste, ja. Gut, die Antworten gehen alle oder sind alle richtig. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Stelle zu erklären. Ich erwähne mal zwei davon. Das eine ist die semitische Sprache. Die Juden und auch die Völker drumherum, das waren wahrscheinlich so ähnliche Sprachen wie, was weiß ich, Deutsch und Holländisch oder sonst irgendwas, Österreichisch, Bayerisch, ähnliche Sprachen, die semitischen Sprachen. In den semitischen Sprachen war es üblich, dass man Übertreibungen benutzt hat. Die Übertreibungen hat man benutzt, um den Gegensatz ganz krass darzustellen und jeder wusste, das ist eine Übertreibung, um den Gegensatz darzustellen. Ein Beispiel davon haben wir in Sprüche, Kapitel 13, Vers 24. Da heißt es, wer seine Rute scheut, also den Stock, wer seine Rute schont, der hasst seinen Sohn. Wer ihn aber lieb hat, der züchtigt ihn bei Zeiten. Das ist jedem klar, dass der Vers nicht sagt, dass wer die Erziehung schleifen lässt, dass der seinen Sohn, seine Kinder hasst. Das ist ein Vers, der zum Ausdruck bringt, wie wichtig es ist, dass Eltern ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen und der beinhaltet auch Strafe. Das ist so ein Gegensatz. Also die eine Erklärung ist die semitische Sprache, die ist nun mal so. Das ist kann uns wahrscheinlich jeder Linguist von Wycliffe 10 Beispiele geben, wie in den verschiedenen Sprachen manchmal Sachen ganz anders ausgedrückt werden, als das in unserer Kultur üblich ist. Gut, das ist das eine. Und das andere, das kam aus allen drei Antworten raus und ist sehr richtig, ist an zweite Stelle setzen. In 1. Mose Kapitel 29, Vers 31, da lesen wir, dass der Jakob die Rahel liebte, dass er Lea aber zurücksetzte. Dieses Wort für zurücksetzen kann man und wird auch an anderen Stellen mit hassen übersetzt. In den meisten englischen Übersetzungen steht, er liebte Rahel und er hasste Lea. Also ist genau das, aber in Vers 30, im Vers davor lesen wir, er hatte Rahel lieber als Lea. Und da kommt genau das raus, was ihr drei eben gesagt habt. Hinter sich lassen, der eine ist vorne, der andere ist hinten. Prioritäten haben. An zweite Stelle setzen. Also, was mir wichtig ist, ist, dass wir verstehen, viele Angriffe auf Gottes Wort, viele Vorwürfe, da ist ein Widerspruch und so weiter, kommen oftmals von denen, die sich gar nicht damit beschäftigt haben. Die plappern einfach nur nach, was sie irgendwo mal gelesen haben oder was sie irgendwo mal gehört haben vom Kumpel oder von einem Mitschüler oder sonst irgendwas und plappern das nach. Die haben sich nie die Mühe gemacht, mal die Bibel zu öffnen und mal zu gucken und mal nachzuforschen, ob es Erklärungen dafür gibt. Und die gibt's für das, was Menschen an Widersprüchen in der Bibel sehen. Also, wir wollen uns nicht durcheinander bringen lassen, frustrieren lassen von Leuten, die sagen, ja, die Bibel ist ja voller Widersprüche. Weiter im Text. Nächsten zwei Verse, die wir lesen, wollen wir uns die Frage stellen, was will Jesus uns hier über Nachfolge lehren? Vers 25 und 26. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm, und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Jetzt haben wir die Frage schon so gut wie, oder einen Teil davon beantwortet, was will Jesus uns über Nachfolge lehren? Wir müssen die Dinge hinter uns lassen, die Jesus an zweiter Stelle möchte. Wir müssen ihn an erster Stelle haben. Das ist richtig. Denn im ersten Teil des Verses, also wie der Text anfängt, da wollen wir nicht überlesen, dass es eine große Volksmenge war, die Jesus nachfolgte. Und das wissen wir ja, oftmals wollten Leute zu ihm kommen und kamen gar nicht durch die Menge durch. Dann mussten sie den Gelähmten durch das Dach vom Nachbarn runterlassen. Und ein andermal hat erst 5.000 und dann 4.000 Menschen gesättigt. Es waren immer Volksmengen da. Und viele dieser Leute waren gut, die folgten Jesus nach, die dappelten hinter ihm her, aber das waren keine Nachfolger. Die folgten mit ihren Füßen, aber nicht mit ihren Herzen. Da war eine große Volksmenge, die hinter Jesus herliefen, aber ich denke mir, etliche davon werden wahrscheinlich so die Einstellung gehabt haben, oh, das ist cool, mal Jesus live zu sehen. Wer von euch ab und zu mal ein YouTube-Video sich anguckt, der sieht dann manchmal, was weiß ich, irgendwo einen Konzertausschnitt und dann unten bei den Kommentaren, war ein cooles Konzert, ich war 72 auch dabei, ich war in der 5. Reihe. Schön. Aber das macht heute gar nichts. Schön, dass die Leute dabei waren. Und so stelle ich mir dann auch vor, wenn so eine große Volksmenge, denn als Jesus gekreuzigt wurde, da war ja keine Gegendemo, sondern da haben die Leute alle geschrien, kreuzige ihn. Dass viele in dieser Volksmenge, die haben auch gedacht, oh, da ist ja cool, Jesus mal zu sehen. Mann, ich habe ihn live gehört. Ich habe gesehen, wie er einem Blinden die Hand auf die Augen getan hat und er konnte wieder sehen. Also das war sowas von toll. Ich habe von den Broten gegessen, die er vermehrt hat. Und boah, ich habe sogar seine Hand geschüttelt und 2 Minuten mit ihm geredet. Da war eine große Volksmenge, die folgte Jesus nach mit ihren Füßen, aber wenige nur im Herzen. So, solche Besonderheiten, mal Jesus die Hand geschüttelt zu haben, das macht die Leute ja nicht zum Nachfolger, zum Jünger. Und ja, heute, gut, wir können heute nicht Jesu Hand schütteln, zumindest nicht richtig materiell. Aber was würden Leute heute sagen? Vielleicht würden sie sagen, ja, ich bin bei einer Evangelisation auch mal nach vorne gegangen. Ja, ich habe bei einem Aufruf auch mal die Hand gehoben. Oder ich habe mein Gebet nachgesprochen und habe Jesus eingeladen, in mein Leben zu kommen. Und Jesus macht weiter und sagt, oder erzählt hier in den, erklärt hier in den Versen, hier, Jünger sein kostet. Nachfolge kostet. Der erste Teil, Bekehrung und Vergebung, der kostet uns nichts. Das hat Jesus alles gemacht, von A bis Z. Alles davor und dahinter. Wir können nichts zu unserer Bekehrung hinzutun. Jesus hat alles bezahlt. Das ist das, was er am Kreuz ausrief. Es ist vollbracht. Ich habe alles bezahlt. Zweiter Teil, die Nachfolge, das normale Resultat einer echten Bekehrung, das ist nicht kostenlos. Nachfolge kostet. Und davon hat Jesus gerade uns hier in Vers 25 darüber aufgeklärt. Das wird besonders, auch heute, wird ja besonders deutlich auch an denen, die um des Glaubens willen verfolgt werden. Wir sind verbunden als Gemeinde mit Open Doors. Hab heute den Anruf vom Hartmut gekriegt, wir haben einen Termin für nächstes Jahr, wo er zu uns kommt. Wir sind verbunden mit Open Doors, die sich um verfolgte Christen kümmern. Und verfolgte Christen wissen vielleicht am allerbesten, dass Nachfolge kostet. Wir hassen nicht mit Worten. Wir hassen nicht mit emotionalem Hass, wie wir normalerweise, wie die Welt Hass versteht. Wir in dem Sinne hassen wir nicht weder unsere Eltern noch unsere Kinder noch unsere Geschwister noch unsere Feinde. Aber wir haben klare, unzweideutige Prioritäten. Das Wort hat, glaube ich, eben auch einer benutzt. Prioritäten. Jesus zuerst. Nicht America first, nicht Deutschland first, Jesus zuerst. Nicht unsere Eltern, unsere Kinder, so sehr wir die lieb haben, logisch. Nicht unsere Geschwister, nicht unsere Arbeit, nicht unseren Besitz, Jesus zuerst. Das ist das, was er uns hier lehrt. Alles andere kommt an zweite Stelle, an dritte Stelle. Wir kümmern uns, wir helfen anderen, wir versorgen, wir lieben andere, wie unser eigenes Leben, den Nächsten wie uns selbst. Vielleicht sogar noch mehr, aber Jesus kommt zuerst. Und das ist der Weg der Nachfolge. Und das ist der Weg, wie es dann auch mit dem Glauben in unserem Leben funktioniert. Wenn Jesus der Erste ist, wenn er vor uns hergeht und wir folgen seinen Fußstapfen, dann funktioniert es. Und davon spricht auch der Vers 27. In Vers 27 heißt es, und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Was kann Jesus damit gemeint haben? Wer nicht sein Kreuz trägt, wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt. Er kann ja nicht buchstäblich gemeint haben, wer sich nicht kreuzigen lässt, kann nicht mein Jünger sein. Das kann es ja nicht sein. Was mag er damit gemeint haben? Wie nehmen wir heute unser Kreuz auf uns? Sehr gut. Indem wir annehmen, was auf uns zukommt, ohne ständig zu jammern, zu meckern. Sonst so was. Bereit sein zu etwas, was wir normalerweise nicht anvisiert hätten. Gut. Uns jeden Tag neu entscheiden, Jesus kommt zuerst, wir folgen ihm nach. Ja, super Antworten. Ist gut, manchmal über so komische Sätze nachzudenken. Jesus war ja noch gar nicht am Kreuz gestorben, als er das sagte. Aber das Kreuz, das wusste jeder Jude, das Kreuz ist ein Werkzeug des Todes. Wer am Kreuz stirbt, gilt als verflucht. Kreuz war eine Strafe, Kreuz war eine Erniedrigung, eine Blamage und alles. Das Kreuz war das Instrument, das Jesus den Tod gebracht hat. Jesus sagt, wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen. Das Kreuz war das unumgängliche Mittel für unsere Erlösung. Und es war ein ganz enormer Preis. Und das Kreuz war der tiefste Punkt der Erniedrigung Jesu. Jesus hat sich erniedrigt, wissen wir, Gott wurde Mensch. Und wir würden denken, ja, das war eine mega Erniedrigung, dass der Schöpfer wie seine Geschöpfe wurde. Mit allen Eingrenzungen, die das mit sich bringt. Aber das war nicht der tiefste Punkt, dass er Mensch wurde. Der tiefste Punkt war das Kreuz. Lass uns mal die Verse lesen in Philipper 2, den Vers 6 und den Vers 8. Da heißt es, obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Wenn wir begreifen, was Jesus kostete, ans Kreuz zu gehen und wie ein Verbrecher zu sterben, und dann die Aussage Jesu hören, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich, dann kann das nur bedeuten, dass wir bereit sind, unsere Rechte aufzugeben, wie Jesus seine Rechte aufgegeben hat, den untersten Weg zu gehen, wie Jesus den untersten Weg gegangen ist, und dem Nächsten zu dienen, wie Jesus uns gedient hat. Nicht Herr zu sein, sondern Diener zu sein. Bereit zu sein, für Jesus im Abseits zu stehen. Ausgelacht zu werden. Bereit zu sein, um Jesu Willen zu sterben. Und gut, logisch, das kann körperlich bedeuten. Aber das muss nicht körperlich bedeuten. Wir sterben, wenn wir andere höher achten als uns selbst. Dann sterben wir. Dann sterben wir unserem Ego. Denn andere höher zu achten als uns selbst, das tut unserem Ego, unserem Fleisch, tut das weh. Dann sterben wir. Wir sterben, wenn wir, wie Anja eben sagte, wenn wir Gottes Ziele und Pläne vor unsere stellen und unsere hinten anstellen. Das ist Sterben. Wir sterben, wenn wir bereit sind, in der Welt als Fremdlinge, sagt die Bibel ja, wir sind Pilger, wir sind Fremdlinge, wir sind ja gar nicht zu Hause, als Fremdlinge zu leben und als Fremdkörper. Wenn wir bereit sind, ja, wir wissen, wir sind ein Sandkorn im Auge der Welt. Und wir sind bereit dazu. Weil wir wissen, als Sandkorn im Auge der Welt kann der Herr uns gebrauchen zu seiner Ehre und zum Segen für andere. Und das ist Sterben. Wir sterben, wenn die Welt uns als Narren bezeichnet. Also, ja, man kann sich im Scherz, ach, Dummkopf, du Narr, kann man sich im Scherz sagen, dann lacht man gemeinsam darüber und dann ist wieder gut. Aber wenn uns einer verächtlich sagt, du bist doch ein Idiot, sogar zu glauben, du bist nah, dann sterben wir. Es sei denn, wir fahren aus der Haut, dann sind wir nicht gestorben. Aber wenn wir das im Namen Jesu annehmen und mit Paulus sagen in 1. Korinther 4, Vers 12, wir sind Narren um Christi willen. So steht's da. Wir sind Narren um Christi willen. Dann sterben wir. Und das ist das Sterben, von dem Jesus hier spricht. Wenn ich sein Kreuz aufnimmt und stirbt, habe ich jetzt dazu gefügt, der ist nicht wert, mein Jünger zu sein, oder der kann nicht mein Jünger sein, so sagt er. Und Jesus meint das ernst. Also, ich sage immer, ich hoffe, ich mache das auch in Gottesdiensten, wenn ich schon mal einlade, ein Gebet mitzusprechen. Ich hoffe, ich mache das deutlich genug. Und wir sollten das, wenn wir mit Leuten reden oder beten, sollten es deutlich machen, dass die Einladung zu Jesu nicht ist, ein kurzes Gebet zu sprechen, dann ist alles gut. Für 5 bis 10 Tage freue ich mich dann auch, weil ich jetzt Christ bin. Und dann merke ich plötzlich, oh, er will nicht nur meine Sünden, er will auch mein Leben. Er will meine Zeit, er will meinen Einsatz, er will meine Zukunft, meine Lebensentscheidungen, meinen Alltag. Er hat mich erkauft, ich gehöre ihm, ich bin sein Besitz, er kann entscheiden. Also, das sind so Sachen, die sollte man ansprechen oder zumindest klar machen. Hier, eine Entscheidung für Jesus bedeutet, du bist nicht nur bereit, dass er deine Sünden nimmt, sondern du folgst ihm dann auch nach, damit er dich in deinem Leben segnen kann. Um das zu illustrieren, darum spricht Jesus hier so klare Worte. Um halbherzige Bekehrungen zu vermeiden, gibt Jesus jetzt 2 Illustrationen. Lass uns sie lesen. Lukas 14, 28 bis 33. Da heißt es denn, wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn zu spotten beginnen und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der ausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Was denkt ihr, was ist die Grundaussage der beiden Illustrationen mit dem Turm und mit dem Krieg? Ja. Der zweite Satz, würde ich sagen, ist der entscheidende. Die Kosten zu überschlagen, was Nachfolge mit sich bringt. Wenn ich baue, habt ihr wahrscheinlich auch in Nachrichten mitgekriegt, ich meine, das kommt jetzt nicht, weil die Leute nicht gerechnet haben, sondern wegen der Krise, durch die wir gerade überall in der Welt gehen, aber ein Bauauftrag nach dem anderen wird abgebrochen, weil nicht mehr bezahlt werden kann. Gut, das konnte man vorher vielleicht nicht so absehen. Aber dann gibt's auch solche, die sagen, na ja, gut, wir haben ein Kapital, ein Startkapital, wir fangen mal an und dann wird das schon irgendwie klappen. Und das sagt Jesus, das funktioniert im Glaubensleben nicht. Das funktioniert ja noch nicht mal im richtigen Leben, wie viel weniger im Glaubensleben. Überschlag die Kosten, wenn du bauen willst. Überschlag die Kosten, ob du Jesus wirklich nachfolgen willst. Und das Gleiche hier mit dem Krieg. Wer siegen will, muss die Kosten überschlagen. Sonst fährt er eine Niederlage ein. Und wer sagt, er möchte Vergebung, er möchte Gotteskindschaft, er möchte ewiges Leben, das sind ja alles Dinge, für die wir so richtig dankbar sind. Also, wenn ich so über verschiedene Dinge nachdenke, und manchmal müssen wir drüber nachdenken, weil wir uns so dran gewöhnen, aber wenn ich so über das ewige Leben nachdenke, und dann denke, Mann, ich gehöre zu den wenigen, gar keine Zahl nennen oder annehmen, aber zu denen, die auf dem schmalen Weg sind, ich habe das ewige Leben, ich werde Ewigkeit mit Jesus verbringen. Was für ein Geschenk, ich bin Gotteskind, ich kann mich heute schon Gotteskind nennen. Ihr könnt euch heute schon Gotteskinder nennen. Gotteskinder hier auf der Erde. Vergebung, wir haben Vergebung unserer Schuld, egal was wir gemacht haben. Ich vermute mal, keiner von uns hat irgendeinen umgebracht. Zumindest nicht richtig. Aber was immer wir gemacht haben, jeder von uns hat Millionen kleiner Dinge getan und wahrscheinlich hat jeder von uns auch ein paar größere getan. Und wir haben Vergebung empfangen. Die sind vergeben. Das ist ein weißes Blatt Papier. Und wer sagt, ich möchte Vergebung, ich möchte diese Gotteskindschaft, möchte ewiges Leben, aber nicht bedenkt, das bedeutet, gut, ich Jesus hat mich erkauft, ich gehöre ihm, ich folge ihm jetzt nach. Der hat was nicht verstanden. Da ist dann ein falscher Anfang. In Lukas 14,33 in der Neues Leben Bibel, die übersetzt es so: Genauso kann auch niemand mein Jünger sein, ohne alles für mich aufzugeben. Das müssen wir nicht asketisch verstehen. Irgendwann, ich glaube, da war während einem Kurs in der Bibelschule, also in der Siegener Bibelschule, hatte ich mich mal mit den Asketen beschäftigt. Die Asketen in den ersten Jahrhunderten, die Säulenheilige, waren Leute, die haben, wie heißt es hier, allem entsagen. Die haben allem entsagt. Die haben sich irgendeinen Überwurf genommen, sind dann auf eine 10 Meter hohe Säule geklettert und haben da oben den Rest ihres Lebens verbracht. Die waren ja so hingegeben, die haben allem entsagt. Sind die Leute gekommen, haben ihnen ein bisschen was zu essen da hochgereicht und sind natürlich nie zum Friseur gegangen. Irgendwann waren sie wie Rapunzel und die Fingernägel waren, wer weiß wie. Und die haben gedacht, das gefiel Gott. Wir sollen ja allem entsagen. Ja, wir wissen alle, das ist absoluter Quatsch. Das ist eher eine Lästerung, Jesu Worte so misszuverstehen. Das heißt nicht, dass wir, wenn wir allem entsagen, dass wir nach Hause gehen und unser Haus verkaufen und unser Konto auflösen und nur noch barfuß rumlaufen. Geht am Sinn der Worte Jesu vorbei. Aber wir kommen zurück, was die drei am Anfang gesagt haben. Jesus zuerst. Jesus muss in allem Priorität haben. Das ist der Punkt. Er steht über allen unseren Mitmenschen, er steht über unserem Besitz, er hat das Sagen, er bestimmt unseren Wohnort, er bestimmt unseren Arbeitsplatz, er bestimmt unseren Ehepartner, er bestimmt, wie wir unsere Zeit verbringen. Und Jesus ist unser Meister, unser Lehrer, unser Besitzer. Und das Wort Gottes formuliert das so krass, dass es uns Sklaven Gottes nennt. Jetzt können wir ins Alte Testament gehen und könnte sagen, da gab es auch Sklaven bei den Juden und die mussten nach einer bestimmten Anzahl von Jahren mussten die freigelassen werden. Aber wenn sie mit ihrer Arbeit, mit ihrem Leben, mit ihrem Herrn so zufrieden waren, dann konnten sie sagen, hier, ich will bei dir bleiben, bis dass der Tod uns scheidet. Und dann hat der Besitzer einen Nagel oder irgend so was genommen und hat Ohrläppchen genommen, hat ihn da durchgestochen gegen Holz, ich glaube vom Türrahmen, Hildegard, weißt du das? Von irgendeinem Holz am Haus. Und das war dann ein symbolisches Zeichen, so der Knecht hat sich freiwillig mir gegeben als Besitz. Gottes Wort sagt, dass wir Sklaven Gottes sind. Aber wir müssen bedenken, wir sind immer Sklaven gewesen. Wir sind in dem Sinn nie frei gewesen. Wir waren Sklaven der Sünde. Wir waren Sklaven der Finsternis. Wir waren Sklaven Satans. Und Jesus hat uns befreit. Jetzt sind wir freie Sklaven. Deswegen, die Bibel sagt schon, ist schon recht, wenn die Bibel auch oft übersetzt, Knechte. Vorher waren wir versklavt. Jetzt sind wir Knechte Gottes. Welcher frühere Sklave der Sünde würde sich überlegen, ja, ich will die Vergebung, aber dann will ich weitermachen, so wie vorher. Dann will ich weiter sündigen, dann will ich weiter mein eigenes Leben führen, dann will ich weiter in Gebundenheiten sein. Ich will Jesus nur als Retter, nachfolgen will ich ihm nicht. Ist uns allen klar, das wäre Schwachsinn, das gibt es überhaupt nicht, sowas. So eine Option gibt es gar nicht, wäre völlig unvernünftig. Und das ist, was Jesus meint, wenn er sagt, niemand kann mein Jünger sein, ohne sein altes Leben aufzugeben und mir nachzufolgen in einem neuen, veränderten Leben. Und dann schließt Jesus dieses Kapitel, diese Lehre über Nachfolge mit den Versen 34 und 35 ab. Und er sagt, das Salz ist gut, wenn aber das Salz fade wird, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Erdreich noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Sondern wir sollten nicht mehr in diese Verse hineinlesen, als sie sagen, als da steht. Salz heißt es, ist gut und nützlich. Wozu ist Salz gut und nützlich? Um guten Geschmack zu geben. Also wir würzen fast jede Mahlzeit, ne? Fast jede Mahlzeit mit Salz nach, weil es den Geschmack intensiviert. Wozu ist Salz noch nützlich? Zu konservieren, ganz genau. Auf den Philippinen gab es Salzfische. Das waren geräucherte Fische, die total salzig waren. Du isst wirklich so ein Fingernagel voll von dem Fisch und einen ganzen Löffel Reis. Unsere Tochter und ich, wir haben uns mal eine Salzvergiftung geholt, weil wir mal so richtig von diesem Salzfisch essen wollten und haben viel zu viel gegessen. Salz konserviert. Ja, und dann heißt es, Salz ist aber unnütz und unbrauchbar, wenn die Würzkraft raus ist. Klar, wenn die Würzkraft raus ist, kannst du mehr nachsalzen und kannst auch nichts mehr mit konservieren. Der Vers ist aber nicht dazu da, um uns zu belehren, dass der Herr uns rausschmeißen wird, wenn wir nicht so in der Nachfolge stehen, wie er das vorgesehen hat und wenn wir unsere Würzkraft verloren haben. Ah nee, also die Predigten, da kann ich nichts mehr mit anfangen. Den schmeiße ich jetzt raus. Ah nee, der ist schon wieder in seine alten Wege gefallen. Der kann jetzt gehen, wo der Pfeffer wächst. Das ist nicht damit gemeint. Der Vers sagt uns, dass wir an unseren Gott gegebenen Bestimmungen vorbeigehen, wenn wir nicht in der Nachfolge stehen. Wenn wir nicht, dass wir unser Leben vergeuden, wenn wir nicht für Jesus leben, weil wir dann unsere geistliche Würze verloren haben. Nicht für Jesus zu leben, das lässt uns unsere geistliche Würze verlieren. Ermutigend dabei ist, fand ich den Gedanken, dass wir ja kein Salz sind. Wir sind ja Menschen aus Fleisch und Blut, wir sitzen hier auf Stühlen und lösen uns nicht irgendwo in der Suppe auf. Wir sind Gotteskinder, wir sind Menschen und wir fallen manchmal. Jeder von uns, wir fallen manchmal. Und manchmal geht unser Licht, ich will nicht sagen aus, aber wir ziemlich dämmerig. Dann ist keine Flamme mehr da, sondern nur noch Rauch. Und oft genug verspricht uns Gottes Wort, dass der Herr dann unsere Würzkraft wieder erneuern will. Und dass er uns wieder neu einsetzen will. Kommen euch Verse in den Sinn, die genau das ausdrücken. Wenn wir gefallen sind, unsere Würzkraft verloren haben, wenn wir müde geworden sind, dann will der Herr uns halt rausschmeißen. Dann haben wir, gut, dann kann er uns nicht so gebrauchen, wie er es möchte. Aber dann will er uns erneuern und wird uns erneuern. Was haben wir da für Verse, die uns in den Sinn kommen? Super. Weißt du was, ist einer meiner Lieblingsverse. Ich glaube, die ganze Bibel sind meine Lieblingsverse. Aber das ist wirklich so einer von denen, die hervorstehen. Den können wir gerade mal lesen. Wir ziehen den einen Vers vor, Ralf. Matthäus 12, Vers 20. Er wird das geknickte Rohr nicht zerbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Durch seine Treue wird er die vollkommene Gerechtigkeit durchsetzen. Wir sind manchmal geknickt. Und der Herr ist unser Stecken und Stab. Er ist der Stock, an dem das geknickte Rohr festgebunden werden kann und wieder stabil werden kann. Wir sind manchmal wie eine Kerze, die so ausgeblasen ist, wo man nicht ganz weiß, brennt da jetzt noch was oder nicht. Die glüht noch mehr, als dass sie brennt. Und der Herr wird mit seinem Geist wieder blasen und wird uns wieder anzünden. Er wird uns nicht rausschmeißen, sondern er will uns erneuern. Sonst noch Verse. Jawohl. Matthäus 11, 28. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Mühselig und beladen. Gefallen. Mit Lasten. Beladen durch die Sünde, in die wir wieder gefallen sind. mühselig durch die Lasten, die wir tragen, weil wir durch eine schwere Zeit gehen. Wir dürfen zu Jesus kommen und er wird uns erquicken. Und sonst noch was. Lass uns abschließen mit Jesaja 40, 29 bis 31. Heißt es, er gibt dem Müden Kraft und Stärke genug dem Unvermögenden. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist das, was der Herr mit uns machen möchte. Nachfolge ist natürlich was, was er möchte, dass wir es von ganzem Herzen praktizieren. Und wenn wir unsere Würzkraft verlieren, weil wir nicht in der Nachfolge stehen, kann er uns nicht so einsetzen, wie er es für uns und für ein erfülltes Leben bestimmt hat. Aber wir werden es nicht rausschmeißen, sondern er wird das geknickte Rohr aufrichten, stärken und den dampfenden oder qualmenden Docht in eine Flamme blasen. Er wird uns an die Hand nehmen, uns auf die Beine stellen und dem Müden neue Kraft geben. Herr Jesus, wir möchten dir von ganzem Herzen dafür danken. Herr, ich möchte dir danken, dass wir in der Nachfolge stehen dürfen. Danken, dass du uns gerufen hast, zu dir errettet hast, uns vergeben hast, dass wir in aller Demut uns Kinder Gottes, des lebendigen Gottes nennen dürfen. Herr, dass wir einen Platz haben im Himmel, an dem du jetzt schon arbeitest, dass du uns Wohnungen bereitest, weil du uns ewiges Leben geschenkt hast. Dass du uns zu dir holen wirst, wo wir bei dir sein werden alle Zeit. Herr, wir möchten dich preisen dafür und dir danken. Herr, und unser Leben in aller Schwachheit wollen wir dir geben und möchten dich bitten, Herr, hilf uns, dir von Herzen nachzufolgen. Hilf uns, dass du immer zuerst bist, immer unsere Priorität. Wir alles andere an zweite Stelle tun oder hinter uns lassen. Herr, und da, wo wir müde geworden sind und gestrauchelt sind, da willst du uns wieder aufrichten, Herr. Und ich möchte dich heute Abend besonders für solche mit sich tragen. Herr, sei es durch schwierige Situationen im Leben oder sei es durch Sünde, die sich eingeschlichen hat. Herr, ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen erquickst und ermutigst und mit neuer Hoffnung und Zuversicht auf dich füllst. Herr, auf dich blicken wir, denn du bist unsere Kraft. Von dir kommt das Wasser des Lebens. Und Herr, wenn wir jetzt am Abendmahl, das Abendmahl feiern und wenn wir jetzt Lieder singen zu deiner Ehre, Herr, dann rede du auch dadurch und wirke in unserer Mitte. Amen.